Hallo, herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater und spreche hier in diesem Podcast über alle Themen rund um die Energieberatung mit interessanten Expertinnen und Experten. In dieser gesponserten Folge geht es um das Problem von Feuchtigkeit, die aus dem Boden ins Mauerwerk eintritt. Diese bringt auch Salze mit sich, die zu Schäden führen können. Und über eine Möglichkeit, dies zu lösen, möchte ich heute sprechen. Und zwar mit Uwe Lutterbeck, Leiter Anwendungstechnik Multipor bei Xella, einem Anbieter von mineralischen Baustoffen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Lutterbeck.
Ja, hallo, Herr Strelitz. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, vor allem, also ich hatte es gerade angesprochen, vor allem im Altbau fehlen häufig Feuchtigkeitsbarrieren und sind nicht mehr intakt oder sind nicht mehr intakt. Und dadurch kommt es dazu, was ich gerade in der Anmoderation genannt hatte, Feuchtigkeit dringt ins Mauerwerk und Salze kristallieren aus, die dann an der Wandoberfläche weiße Flecken hinterlassen. Aber Sie können das auf jeden Fall viel besser erklären.
Ja klar, also grundsätzlich erstmal vom Prinzip her ist richtig, also Feuchtigkeit gelangt ins Mauerwerk, ins Gebäude rein, in die Wand rein, weil eben die Abdichtung von dem Objekt nicht mehr intakt ist oder vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden ist, wie auch immer. Und dementsprechend werden Salze aus dem Boden heraus, werden mit angelöst, werden dann also mit in das Mauerwerk hineintransportiert und auf dem beim Abtrocknen, also das die Feuchtigkeit trocknet ja dann meistens auch irgendwo wieder zum Raum hin zum Beispiel ab, werden diese Salze mit transportiert, aber sie bleiben aber in den Poren der Baustoffe, also meistens dann zum Beispiel in dem Wandputz drin. Und beim Abtrocknen vergrößern sich diese Salze, ihr Volumen vergrößert sich dann und dadurch werden dann praktisch, wird dann das Gefüge von den Materialien, also sprich das Mörtelgefüge von dem Putz zum Beispiel, wird dann richtig zersprengt, also kaputt gemacht. Das heißt, das sieht man dann häufig, dass dann wirklich Putzabplatzungen vorhanden sind. Selbst Steine werden zerstört, Beton wird sogar zerstört dabei. So hoch ist der Kristallationsdruck, so heißt das. Und deswegen werden dann dort wird alles zerstört, wenn man so will. Und eben diese typischen, was wir gerade schon angesprochen haben, dass ich eben diese weißen Belege da drauf habe, richtig, die kommen auch teilweise richtig auch raus wie so ein Wattebausch, also richtig so ein weißer Laubenbelag liegt da drauf. Und das ist immer ein Zeichen eben dafür, dass dort eben bauschädliche Salze vorhanden sind. Und die dann eben dieses die Wand praktisch angreifen und das kann auch, also wenn es richtig massiv ist, kannst du wirklich dazu hingehen, dass es wirklich, die Substanzverluste stattfinden, bis hin, dass sogar die Standsicherheit von so einer Wand gefährdet wird.
Gibt es bestimmte Gebäude, in denen das passiert oder ist das grundsätzlich überall möglich?
Also grundsätzlich ist das überall möglich, weil das Problem ist ja einfach, dass die Feuchtigkeit, sobald die Feuchtigkeit rein kann, ja, dann habe ich nun mal eben diesen Effekt, dass eben Salze und so weiter gelöst werden und so weiter. Also das heißt, ich muss eben gucken, wie es immer so schön heißt, Wasser weg vom Bau. Also ich muss immer gucken, dass ich einen vernünftig dichten Bau habe. Es kann natürlich auch sein, es gibt natürlich noch andere Mechanismen. Also es kann natürlich auch sein, dass dann schon der Baustoff selber schon irgendwie, gerade was die historischen Sachen anbelangt, schon selber von Natur aus Salze enthalten, ja, die dann entsprechend dann das Wasser ziehen, also hygroskopisch sind und dann eben dadurch entsprechende Schäden entstehen können. Aber ich sag mal, die Hauptursache ist einfach, Feuchtigkeit dringt ein und bringt Salze mit sich und dann gibt es die Schäden.
Und üblicherweise geht man dagegen dann mit Sanierputzen vor, ne? wenn ich richtig informiert bin.
Richtig, also grundsätzlich, genau. Also es gibt eben die, also man muss das ja so sehen. Also grundsätzlich werden eben diese Sanierputze verwendet. Die sind dann ja nach dieser WTA-Gesellschaft sind die geprüft, also wissenschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege. So, die haben dort so Merkblätter und dort ist unter anderem auch ein Merkblatt zum Thema Sanierputz. Dort werden dann richtig Parameter, also Anforderungen gestellt, was ein Sanierputz erfüllen muss, also Bohrenvolumen und so weiter, was Wasserabweise und. Das Ganze wird also technische Parameter festgelegt. Und dann kann man dort so ein Sanierputzsystem anbringen. Sanierputz, diese klassische Variante, sage ich jetzt mal, ja, die es auch schon seit vielen Jahrzehnten gibt, wird also im Grunde dann angewendet, wenn eben ich ein feuchtes, versalztes Mauerwerk habe und ich das Ganze saniere. So, von der Sache her ist es so, ich muss erstmal analysieren, wie viel Feuchtigkeit und wie viel Salze und welche Salze sind da drin enthalten. In der Regel sind es ja die Chloride, Nitrat und Sulfate. Das sind die bauschädlichen Salze. Da wird geschaut, wie viel ist davon drin. Danach richtet sich dann, wie dann der Sanierputzaufbau gemacht wird. Das heißt aber, ich muss Sanierputz heißt aber auch, wenn ich mit einem Sanierputzsystem arbeite, muss ich natürlich diverse Bedingungen erfüllen. Ich kann nicht einfach auf so eine versalzene Wand einfach so einen Sanierputz auftragen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das wäre zu einfach gewesen. Das heißt also, ich muss den Untergrund entsprechend vorbereiten, also den alten Schadhaftenputz, der wird abgeschlagen, dann wird in der Regel dort drauf ein Spritzwurf gemacht aus diesem System heraus, dann kommt ein Ausgleichsputz drauf, ein Porengrundputz, ein Sanierputz kommt dann nochmal drauf. Also ich habe da schon einen gewissen Schichtaufbau, den ich dann habe, mit entsprechenden Standzeiten und so weiter dazwischen und habe dann eben mein System da drauf. So, das funktioniert sehr gut. Und zwar diese Sanierputze sind sehr porenreich und lassen eben sehr gut Feuchtigkeit hinaus diffundieren. Und die Salze können sich in diesen großen Poren von dem Putz einlagern. Aber wenn sie dann auskristallisieren, können die ihr Volumen vergrößern, ohne dass aber dann eben die Poren von dem Putz zerstört werden, weil die Poren dann eben so groß sind. So, allerdings die Krux bei der ganzen Geschichte ist, so ein Sanierputzsystem, das sind ja nur ein paar Zentimeterchen Putzdicke. Wenn ich jetzt natürlich das so auf so eine feuchte Wand auftrage und es kommt immer die Feuchtigkeit, immer und Salze, immer ständig nach, also es wird nichts weiter abgedichtet, dann kann man sagen, innerhalb kürzester Zeit, das kann manchmal nach einem Jahr, nach zwei, drei Jahren, wie auch immer, je nachdem wie die Belastung ist, kann sein, dass der Sanierputz dann voll ist, in Anführungsstrichen. Ja, das heißt, der ist dann gesättigt und dann schlagen wir die Salze wieder durch und fangen dann auch an, den Sanierputz zu zerstören, weil er einfach nichts mehr aufnehmen kann. Das heißt, ich müsste den Sanierputz dann wieder runternehmen und dann wieder neu auftragen. Ist natürlich extrem aufwendig und teuer. Deswegen, wenn solche Sanierputzsysteme angewendet werden sollen, ist im Grunde immer die Voraussetzung, dass eben der Untergrund vorher trockengelegt wird. Also das heißt, die Ursache des Feuchtezutritts, also sprich, ich muss nachträglich eine Horizontalsperre einbringen, Vertikalabdichtung, also die Bauwerksabdichtung muss nachträglich angebracht werden. Bedeutet sehr viel Aufwand, fängt an mit, ich grab den Keller auf, ich muss dann zum Beispiel entweder mit Injektionsverfahren oder hier solche Chromstahlbleche werden eingerammt, wenn es dann geht. Also es ist sehr aufwendig, sehr teuer, dann weiß man auch nicht, ob diese Systeme dann auch auf dauerhaft abdichten, also können ja immer noch dann, kann dann doch mal irgendwann mal vielleicht Feuchtigkeiten wieder eindringen oder ob auch dann vernünftig korrekt gearbeitet wird. Also es sind natürlich auch so ein bisschen so klein, sagen wir mal, handwerkliche Herausforderungen dann auch. So. Und dann, erst dann macht es Sinn, ein Sanierputzsystem aufzutragen, weil dann funktioniert das sehr gut. Es wird nichts mehr nachtransportiert, aber ich habe ja immer noch ordentlich Feuchtigkeit in meiner Wand und Salze drin und das Sanierputzsystem unterstützt dann bei der Entfeuchtung und Entsalzung des Mauerwerks. Das heißt, also das, was dann raus diffundiert noch zu einem Raum hin, da können sich die Salze dort einlagern. Ja, also von daher, das ist so die klassische Variante, wenn man so will.
Das ist die klassische Variante mit viel Aufwand verbunden. Ja. Jetzt gibt es aber dazu eine Alternative.
Genau.
Ja, wie sieht die aus?
Die Alternative wäre zum Beispiel, wir sind ja nun mal Hersteller von den Mineraldämmplatten. Da sind ja, ich sage immer, das ist wie Pornbeton, nur mit ganz viel Luft drin. Also wir haben 95% Luft drin und dann ist man vor vielen Jahren mal auf den Gedanken gekommen, wie wäre es denn, so ein Dämmplattensystem auf feuchte, versalzene Wände zu applizieren, weil wir haben ja auch, das ist ja ähnlich wie beim Sanierputz, auch sehr viele Poren da drin. Das heißt also, würde es ja auch hat man sich überlegt, funktioniert, kann das funktionieren, dass wir dann sagen, okay, die Salze lagern sich in der Poren von der Platte ab, die Feuchtigkeit diffundiert ja gut raus, wir haben ja super gut diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmplatten. Also hat man dann sich mit der TU Dresden zusammengetan und hat dann bei einem Versuchsobjekt vor vielen Jahren, das ist das Schloss Güterfelde in Potsdam, da gibt es auch ein White Paper zu auf der Homepage und so weiter bei uns, was man dann nachlesen kann, und hat dort dann eben ein Innendämmsystem System in mehreren Räumen appliziert, wo eben entsprechend Feucht und Salze vorhanden ist, hat dort das Ganze mit Messabfühlern versehen, also was die dann Feuchtigkeit und so weiter messen. Und dann, da wurden in diesem Schloss wurden ja Wohnungen eingebaut. Das heißt also, nachdem das dann fertig war, wurden diese Wohnungen auch wirklich real bewohnt, unter richtigen realen Bedingungen, also nicht irgendwie was mit irgendwelchen abgespeckten Versionen oder sonst was, sondern wirklich real, und hat dann dort diese ganzen Messwerte über mehrere Jahre, nicht nur ein halbes Jahr, sondern über mehrere Jahre dann entsprechend das Ganze aufgenommen und ausgewertet. Und dabei hat man dann festgestellt, dass das, also dass die Dämmplatte dieser Belastung standhält, sogar sehr gut, und dass sie nicht irgendwie, ich sag mal, geopfert werden muss. Also dass sie nach ein paar Jahren wieder runtergerissen werden muss, weil sie irgendwie voll ist, wie beim Sanierputz zum Beispiel. Also man hat die das Mauerwerk und so weiter nicht abgedichtet im Sinne, sondern einfach geguckt, was passiert, wenn immer was nachgeschoben wird an Feucht und Salze, und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Und dann hat man eben das Ganze noch ein bisschen, noch andere Versuche gemacht und Stresstests gemacht mit übertriebenen Salzkonzentrationen und, um zu schauen, kriegen wir es irgendwie hin, dass es doch versagt. Aber das haben wir nicht hingekriegt. Und dann haben wir es vor etlichen Jahren dann auch entsprechend eingeführt im Markt. Also das Exaltherm-Saniersystem, was wir dann unter dem Namen haben wir es dann eingeführt, ist dort dann jetzt, sagen wir mal, eine sehr gute Alternative zu den Sanierputzsystemen.
Und wie genau funktioniert die Entsalzung? Also die das Salze lagern sich in den Poren ab und die Feuchtigkeit entweicht.
Genau. Also funktionieren ist es, also kann man sich ja so vorstellen. Also wir haben zum einen, das ist die Dämmplatte, das ist das, was die meiste Arbeit macht, die Mineraldämmplatte, diese Exatherm-Sanierplatte, die ist nochmal, das ist so wie unsere normale Innendämmplatte, nur die wurde für diesen speziellen Anwendungsfall an die Anforderungen angepasst. Das heißt, sie wurde in ihrer Druckfestigkeit, in ihrer Festigkeit insgesamt erhöht, damit eben die Salze nicht irgendwie da einen Schaden anrichten können, wenn sie sich da in die Platte einlagern. Ja, das ist das eine. Sie wurde noch ein bisschen hydrophiler, also noch besser wasserdurchleitend, wenn man so will, angelegt. Dazu gehört natürlich dann noch ein entsprechender Klebe- und Armierungsmörtel. Ja, also da wurde also ein anderer Mörtel entwickelt, und zwar ein sulfatbeständiger Mörtel, weil ein baustädtliches Salz zum Beispiel ist ja Sulfat. Und wenn ich normalen Portland-Zement habe und Sulfat, wenn die zusammenkommen, dann verträgt sich das nicht. Also sprich, der normale Portland-Zement ist nicht sulfatbeständig. So, das heißt also, man hat also dann einen Leichtmörtel entwickelt mit einem sulfatbeständigen Zement mit drin. Und zusätzlich ist dieser Mörtel, also dieser Exatherm-Leichtmörtel, ist komplett nicht wasserabweisend eingestellt. Das heißt also, uns geht es ja darum, dass diese Feuchtigkeit, die da ankommt, dass sie möglichst ungehindert und schnell in das Dämmsystem hineingelangen kann, dort sich die Salze in den Poren ablagern. Wir haben festgestellt, dass diese Einlagerung so im hinteren bis mittleren Bereich der Dämmplatte stattfindet und dass eben dann über die Kapillarporen der Dämmplatte die Feuchtigkeit zum Raum hin abgegeben wird, heißt natürlich auch, dass sie natürlich immer, wie das ja auch, wissen Sie ja selber, beim kapillaraktiven Innendämmsystem ich vernünftig lüften muss. Das ist also eine Grundvoraussetzung und gerade bei diesem speziellen Anwendungsfall sogar noch wichtiger. Ja, das ist ganz wichtig. So, und dort lagern sich die Salze schön ein, Feuchtigkeit diffundiert raus, und ich habe dann also eine schöne trockene Wand in dem Sinne. Und der große Vorteil ist noch zusätzlich, ich habe noch eine zusätzliche Wärmedämmung. Ja, also das heißt also, das Exaltherm-System ist so aufgebaut, und das ist das Novum gegenüber dem Sanierputzsystem. Eine Mauerwerkstrockenlegung ist zwingend nicht erforderlich. Wir empfehlen das. Also ich sage auch immer, ich habe das so auch gelernt in meinem Studium, nicht? Wasser muss weg vom Bau. Also wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, das Bauwerk abzudichten, dann sollte man das machen. Also das empfehlen wir grundsätzlich. Aber es ist nicht zwingende Voraussetzung, um das System anzuwenden. Ja, das ist das eine. Ja.
Ja. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass die Dämmplatte nicht erneuert werden muss, aber ist sie nicht auch irgendwann, sage ich jetzt mal, voll, so wie das bei den Putzen der Fall ist?
Ja, sag mal, voll Sag mal, es ist, wir haben das ja so, also wir haben ja jetzt schon sehr lange, also schon ein paar Jahre da so mit am Markt und so weiter und vorher auch viele Jahre vorher probiert. Und also wir gehen davon aus, normalerweise, sag mal, die Mineraldämmplatten, die unter normalen Bedingungen haben ungefähr mindestens 50 Jahre Funktionalität. Das ist also auch in den Zulassungen so beschrieben und so weiter. Aber jetzt haben wir ja was Besonderes. Wir haben feuchte, belasteten Untergrund, wir haben Salz mit dabei. So, und je nachdem, wie stark und wie viel da an Belastung kommt und so weiter. Aber wir haben so eine grobe Einschätzung, was die Zeit anbelangt, muss man auch immer so ein bisschen objektbezogen. Und je nach Dämmstoffdicke habe ich dann, kann man grobe Richtung sagen, also bei der 60 mm Platte sagen wir ungefähr 15 Jahre, bei der 80 mm Platte 20 Jahre und bei der 100 mm Platte ungefähr 25 Jahre. Und das sind natürlich Zeiträume, die sind, also die sind natürlich sehr gut und langlebig. Es kann auch sein, dass man da nie wieder dran muss. Weiß man nicht so genau. Da steckt man nicht drin. Also das ist letzten Endes, ist das immer, muss man wirklich dann immer das von Fall zu Fall sehen, ja. Aber so als grober Daumenwert, so in diese Richtung kann man so das sich ungefähr vorstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann, ich sag mal, wie beim Sanierputzsystem, also das haben wir schon gehabt. Praxis mir selber schon gesehen, kaum aufgetragen, schon hinüber. Also, aber gut, wenn ich natürlich nicht die Ursache beseitige, dann darf man sich natürlich nicht wundern, ja.
Aber also die Hauptvorteile sind, dass es halt deutlich weniger Aufwand ist, sowohl bei der Sanierung selbst als dann auch was die anschließend die Erneuerung Ganzen betrifft. Also die
Genau.
sparen mir einen echt großen Aufwand.
Also das ist das, genau das ist das ja, dass eben ich, wenn ich eben da, weil ich nun mal nicht zwingend abdichten muss, kann ich mir diese ganzen Wahnsinnsaufarbeiten, also die dann ja zeitkostenintensiv und fehleranfällig sind, kann ich mir sparen. Manchmal ist es ja auch so, ich kann gar nicht von außen abdichten, weil irgendwas ist überbaut oder so. Also ich komme da gar nicht dran. Dann müsste ich von innen irgendwie umständlich das machen und es ist alles sehr kostenintensiv und zeitintensiv. So, das ist eben, kann ich mir, also das ist eben der ganz große Vorteil dabei, dass man das eben dadurch, dass einmal das einspart, ich eben dann diesen Effekt habe der Entfeuchtung, Entsalzung, aber eben auch zusätzlich hat die Platte ja auch wärmedämmende Eigenschaften. Ja? Das heißt also, die Platte als solches im trockenen Zustand hat so eine Wärmeleitfähigkeit von 0,047. Aber da wir ja da immer sagen, es kann ja Feuchtigkeit reinkommen und wenn Feuchtigkeit reinkommt, wird es natürlich ein bisschen schlechter. Und wir sagen dann als, haben wir einen Sicherheitsaufschlag drauf gegeben. Das heißt also, das Rechenwert für die Wärme, wenn man eben eine Wärmeberechnung machen möchte, dann haben wir dort ein Lambda von 0,060. Damit kann man dann rechnen. Ja. Und das
Okay.
hat natürlich positive Auswirkungen auch auf den U-Wert.
Ja.
Klar.
Apropos Rechnen, mit was für Kosten kann ich denn rechnen? Sowohl was dann letztendlich die Kosten für das System, also für das Material betrifft,
Ja.
als auch dann die Verarbeitung.
Also ich habe jetzt das mal so grobe Richtung, also jetzt mal so tutti completi inklusive Arbeit, so aber wirklich ganz grob, nur dass man mal eine Hausnummer hat. Also je nachdem, welche Dämmstoffdicke ich da wähle, liege ich zwischen 150 und 170 Euro der Quadratmeter. Wenn man dann mal jetzt vergleicht gegenüber einem normalen Innendämmsystem, also jetzt ohne Exatherm, ne, dann habe ich ungefähr, liege ich da ungefähr so um die 45 Euro der Quadratmeter drüber. Das sind die praktisch die Mehrkosten gegenüber einem, sag mal, Standardsystem. Ja, aber man muss dann immer sich ein Angebot natürlich eingeben, aber so damit hat man so einen Daumenwert, womit man rechnen kann ungefähr.
Und Sie hatten jetzt, glaube ich, auch wenn ich es richtig verstanden habe, auch gesagt, es sind auch in unterschiedlichen Dicken verfügbar, die Platten, ne?
Richtig, also 60, 80, 100 Meter, das ist so, das sind die Standarddicken. Es kann also, wenn dann jemand, und normalerweise habe ich dann also gerade, was jetzt die Wärmedämmung anbelangt, da habe ich also dann im Grunde schon sehr viel getan. Also ich kann Ihnen gleich mal ein Beispiel sagen, was das hinsichtlich des U-Werts anbelangt. Aber man kann aber auch hingehen, wenn man sagt, ich möchte doch irgendwie größere Dämmstoffdicke haben, dass ich die dann zweilagig verlege. Das ist also gar kein Problem. So, hinsichtlich des U-Werts. Also ich habe mal einfach, bin mal hingegangen und habe mir mal so ein 24 cm dickes Vollziegelmauerwerk mit Außenputz einfach mal so gerechnet und So nackig, ungedämmt hat die Wand einen U-Wert von 1,78 Watt pro Meter Quadratkelvin, ganz genau ausgesprochen. Und jetzt je nachdem, wie dick ich dämme, also wenn ich mit der 60 mm Platte dämme, hätte ich einen U-Wert von 0,63. Das sind schon mal 65% Verbesserung. Ja, nehme ich die 80 mm Platte, habe ich 0,53, sind dann schon mal 70% Verbesserung. Aber nicht so ein, also jetzt nicht so ein Riesensprung, nicht, wie man sich das vorstellen kann. Mit der 100 mm Platte hätte ich einen U-Wert von 0,45 und das wären ungefähr 74% Verbesserung gegenüber der ungedämmten Wand. Also man merkt auch, die ersten Zentimeter, die sind entscheidend. Die bringen am meisten. Ja, also diese sag mal, ab 60 mm ist es immer sehr sinnvoll und dann flacht die Kurve aber auch dann schnell ab. Ja, also so 60 bis 100 mm, das sind immer so ordentliche kommen immer ordentliche Werte bei raus und alles andere wird dann irgendwie, ja, wenn man dann auch vielleicht auch nicht, das ist dann zu übertrieben in meinen Augen teilweise. Nee, aber das, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Da, man kann da schon einiges mit erreichen, dass man, wenn man das mal sich überlegt, ja, ich habe eine feuchte, versalzene Wand und ich mache meinen Wärmeschutz für diese Wand doch um einiges besser, mit nur so ein paar Zentimetern. Und das ist ja nicht nur der U-Wert, der sich ja verbessert sieht. Und dadurch, dass ich ja eine Innendämmung mache, wird ja praktisch die Oberflächentemperatur dieser gedämmten Wand ja wesentlich erhöht. Und das trägt ja nochmal zu dem guten Raumklima mit dabei. Ja? Also das heißt, es sorgt ja für viel mehr Behaglichkeit, was... Ne, das ist ja ein Grundprinzip von einer Innendämmung. Ja. Die Wand wird insgesamt ja zwar kühler, aber das ist ja in diesem Fall, es ist ja sowieso durchfeuchtet und so weiter. Das ist ja, spielt aber keine große Rolle dann letztendlich. Also man macht dann schon einiges fürs Raumklima auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich den Nebeneffekt noch, wenn ich halt immer, was ich immer habe beim Thema Feuchtigkeit, ich kann dann wahrscheinlich auch die Schimmelbildung dadurch reduzieren, ne? Oder das Risiko der Schimmelbildung.
Also nichts reduzieren, sondern es wird vermieden. Das ist sofort, ja, also das wird praktisch, ist eine Präventionsmaßnahme. Also dadurch, dass ich eben das Dämmsystem aufbringe, ich dann entsprechend die Wärmedämmung da erhöhe und so weiter und kontrolliert da meine Feuchtigkeit abtransportiere, schalte ich dann dieses Schimmelpilzrisiko aus. Ja, also da müsste ich schon, wenn es dann doch schimmeln sollte, dann hat aber jemand irgendwie was falsch gemacht, sprich in der Regel wahrscheinlich dann, dass nicht vernünftig gelüftet wird. Wenn natürlich diese Feuchtigkeit, die dann ja auch anfällt, das ist ja auch mehr Feuchtigkeit, die anfällt, als wenn ich ein normales Innendämmsystem habe auf einer trockenen Wand. Wenn ich dem natürlich nicht Rechnung trage, indem ich jetzt eine Belüftungsanlage einbaue zum Beispiel, oder ich wirklich konsequent das wirklich dauerhaft wieder, ich muss es ja rauslüften, diese Feuchtigkeit, die ja mehr kommt, dann kann natürlich das beste System der Welt nichts machen. Dann ist irgendwann mal auch Ende dort. Aber grundsätzlich, klar, halt mit Schimmel dann keine Sorgen mehr, die ich vielleicht vorher wahrscheinlich dann hatte, ja.
Kann man denn sagen, gibt es bestimmte Räume, für die das System geeignet ist? Beziehungsweise gibt es denn dann eben bestimmte Gebäude oder Räume, wo man vielleicht dann doch eher mit den herkömmlichen Systemen rangeht?
Ja, also sag mal, letzten Endes in der Regel, es gibt also was häufig gemacht, also es ist ja so, in der Regel ist es Abreißen und Neubauen, Neubau kann ja kaum einer sich noch wirklich leisten. Das heißt also, man geht dann mehr so in den Bereich der Bestandssanierung rein oder man schaut, okay, es werden jetzt mal Gebäude angegangen, die man früher gar nicht auf dem Plan hatte. Also sprich irgendwelche alten Stallgebäude, Scheunen, ja, Kellerräume, die also jetzt zu Wohnzwecken umgenutzt werden sollen. Aber diese Gebäude wurden ja nicht damals als Wohngebäude konzipiert, sondern eben als Stall. Dementsprechend ist meistens dann so gut wie keine Abdichtung vorhanden und so weiter. Die haben dann eben diese Probleme mit Feucht und Salz oder eben durch den Eintrag von den Viechern, die ja drin gehalten worden sind. Ja, die sind dann häufig eine sehr hohe Nitratbelastung. So, und dann muss ich dort, und dann will man eben diese Geschichten entsprechend dann sanieren. Und da kommen dann eben solche Systeme wie das Exatherm dann zum Tragen. Ja, so, also da eben so solche, also alte Scheunen, wie gesagt, Stallgebäude, Schlösser, wie auch immer, was man da machen möchte. Oder eben, ich habe ich will meinen Keller da jetzt als Wohnraum, als Büro herrichten und habe dort eben auch diese typischen Bilder, dass dort was feucht ist und Salze da rauskommen, dann kann ich es dort eben auch sehr gut verwenden. Das ist also so typisch, wo man es eben sehr gut und wo es auch überwiegend dann angewendet wird. Oder eben diese historischen oder eben historische Gebäude, die eben nicht diese Abdichtung haben und so weiter.
Da aber es gibt es, ja, aber es gibt hier jetzt nichts, wo Sie sagen würden, da wird es, passt es eher nicht, das System einzusetzen, sondern da setze ich dann eben eher auf herkömmliche Verfahren.
Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Also da kann man, das kann man ganz normal anwenden, weil, sag mal, immer wenn dieser Anwendungsfall auftritt, ja, also dann habe ich in der Regel sowieso irgendwie massive mineralische Wände, Untergründe, wie auch immer. Also da ist ja nichts, wo ich sage, okay, jetzt kann ich das System da nicht draufpacken. Ja, also da, weil, ich sag mal, eine Holzständerwand oder so weiter, da habe ich das Problem nicht in dem Sinne. Ja. So, das Einzige, was natürlich sein kann, ist, also dass vielleicht der eine oder andere vielleicht auf die Idee dann kommt. Das ist, die Menschen sind ja manchmal sehr erfinderisch oder haben auch manchmal auch interessante Gedankengänge, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein System, das entfeuchtet und entsalzt. Das kann mit hohen Feuchtengehalten umgehen. Dann kann ich doch auch hingehen und sagen, okay, ich baue das bei mir in mein Schwimmbad ein. Sowas zum Beispiel, ja? Ja, kann ja sein. Weil man kommt ja nicht so irgendwelche Wellnessbereiche oder eine Sauna, wie auch immer. Nee, das kann es nämlich nicht. Also das ist jetzt nicht dafür, das ist jetzt nicht der Schwamm, der die Feuchtigkeit dann aus der Raumluft also rauszieht und mir dann erfeuchtet und das dann eben schön aufnimmt. Und das, nee, also bitte nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich dann so Schwimmbilder und so weiter höre, das ist genauso wie bei dem klassischen Innendämmsystem, wenn dann irgendwelche Chlorsachen, Chloride drin vorhanden sind, das beißt sich das mit dem mineralischen System. Das funktioniert einfach nicht. Nee, also das ist, das wäre das Einzige, was mir einfallen würde, ich sage, da bitte nicht. Aber bislang ist noch keiner auf diese Idee gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden auf diese Ideen bringe.
Alles klar. Also bitte keine Schwimmbäder und keine Sahnen.
Nee, legst du so nicht. Nee, da müsst ihr einfach anders rein.
Ja, alles klar. Aber wenn man auf die Xeller-Seite geht, da habe ich gesehen, da gibt es doch schon ein relativ breites Spektrum an Praxisbeispielen, ne?
Ja, ja. Also das ist es ja, genau. Wir haben dann Referenzobjekte haben wir abgelegt, zum Beispiel da so ein ehemaliges Stallgebäude und da ist dann eben, sind die Büroräume vom Architekturbüro, hat da jemand dann sich da eingerichtet, also in dem eigenen Objekt praktisch. Oder eben, was auch immer sehr interessant zu lesen ist, ist dann eben das White Paper von dem Schloss Güterfelde, was man sich dort runterladen kann. Und da geht es so ein bisschen mehr, auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe rein und so, ist schon sehr interessant. Ist ein bisschen wissenschaftlicher abgehandelt. Ja, ansonsten gibt es ja diverse Webinare zu den Themen, also ja auch gerade so On-Demand-Videos, die man dann da auch auf unserer Bauakademie sich anschauen kann oder auch mal live, je nachdem, bieten wir ja auch immer wieder an. Also Informationsmaterial gibt es genug und natürlich die Kollegen vor Ort kommen natürlich gerne raus und beraten natürlich, so wie ich das dann in der Regel von meinem Schreibtisch aus mache.
Ja, den Link zu Skeller können wir auch dann gerne nochmal in die Shownotes packen. Letzte Frage, gibt es denn ja bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um das System einzusetzen?
Ja. Also wie beim normalen, das ist ähnlich wie beim ganz normalen klassischen Innendämmsystem. Der Untergrund ist erstmal das A und O. Das heißt, ich muss einen festen, sauberen und tragfähigen Untergrund haben. So, jetzt habe ich einen Putz, der ist zerstört worden. Den kann ich natürlich nicht dran lassen. Also das heißt, der alte Putz muss in der Regel muss der immer komplett runter genommen werden. Dann muss ich erstmal wieder einen Ausgleichsputz auftragen. Ja, damit ich eben einen ebenflächigen Untergrund habe und damit ich vernünftig verkleben kann. Dieser Ausgleichsputz muss mit einem sulfatbeständigen Putzmörtel gemacht werden. Das kann zum Beispiel auch mit dem Systemkleber gemacht werden, den Exatherm Leichtmörtel. Der ist ja sulfatbeständig, den kann ich auch als Ausgleichsputz nehmen. Wichtig ist, es muss ebenflächig sein, weil ja die Dämmplatten, genau wie bei jedem anderen Innendämmsystem bei uns, vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden, damit ich eben wirklich den Kontakt komplett zum Untergrund habe. Und beim Verarbeiten ist es dann so, wenn man also den Plan ankleben möchte, dann muss die, zumindest für den Moment der Verklebung, muss die Oberfläche der Wand trocken sein. Das heißt also, wenn jetzt natürlich da irgendwie ständig Feuchtigkeit kommt und die Oberfläche ist ein bisschen feucht, dann muss ich mir eventuell erst vorher ein paar Trockner reinstellen, dass es zumindest oberflächentrocken ist. Also dahinter Zentimeter weiter kann es ruhig feucht sein, aber in dem Moment, wo ich klebe, muss es oberflächentrocken sein, weil auf einem nassen Untergrund hält der Kleber nicht vernünftig. So, wenn der Kleber dann ein bisschen erhärtet ist, dann kann ruhig Feuchtigkeit wieder kommen, dann passiert nichts. Das ist wichtig. Aber ansonsten ist die Verarbeitung genau die gleiche wie bei dem klassischen Innendämmsystem. Also wie gesagt, vollflächige Verklebung. Ich mache meine Armierungsschicht da drauf mit dem Exotherm Leichtmörtel und dann auf die Armierungsschicht kann dann eben ein Oberputz drauf. Das kann eine Kalkfeinputz sein. Das kann eine Teigglätte zum Beispiel sein. Es kann aber auch der Leichtmörtel sein, je nachdem, was man eben haben möchte für eine Struktur. Und natürlich dann noch einen Anstrich drauf. Und wie das dann üblich ist, natürlich dann einen Silikatanstrich. Also ich darf natürlich nichts drauf machen. Gerade bei diesem System schon mal überhaupt nicht. Irgendwas, was so ein bisschen abdichtend wirkt oder sperrend wirkt. Da, weil wir haben ja hier diesen Feuchteaustausch, das ist ja lebensnotwendig für das System. Also muss ich gucken, dass ich schön diffusionsoffen bleibe. Aber wir haben da ja ein komplettes System, angefangen von dem Klebe- und Armierungsmittel, die Dämmplatten, die Oberputze, die Innensilikatfarbe, es ist ja alles vorhanden. Also da braucht man sich dann nicht überlegen, ob ich hier noch was und da noch was zusammensuche. Da hat man alles schön aus einer Hand.
Gut, okay, dann bedanke ich mich für die umfangreichen Infos zu einer Alternative zu herkömmlichen Verfahren, um gegen Feuchtigkeit und Salze in Räumen vorzugehen. Vielen Dank, Herr Lutterbeck.
Ja, sehr gerne.
Das war die 51. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es in dieser gesponserten Folge um die Belastung durch Feuchtigkeit und Salze und die entsprechende Lösung dafür ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich, wie immer, über Likes und Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.